Schwarz hören.
Wolfgang Thierse, wir beide kommen aus derselben Schule. Im weitesten Sinne. Zumindest was die Beschäftigung mit der Kulturtheorie, mit der Kulturwissenschaft betrifft. Da gab es die Sektion Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin. Ich habe dort in der zweiten Hälfte der 70er studiert. Der Esel fängt mal mit sich an. Sie sind 75 dort weggegangen. Sie sind ein paar Jahre älter. Was bedeutet Ihnen die Kulturwissenschaft, wenn Sie es rückblickend sagen sollten?
Ich habe durchaus zwiespältige Erinnerungen. Denn einerseits weiß ich schon, dass die Einrichtung des Fachs Kulturwissenschaft in der DDR eine Neuerung war. Bezog sich nämlich auf die Entdeckung, dass der Marxismus als dialektischer und historischer Materialismus gelehrt nicht so viel mit den individuellen Menschen zu tun hatte. Keine Aussagen über die Entwicklung der Individualität in der Gesellschaft getroffen hat. Deswegen war das eine Neuerung und ich gehörte ja zu dem ersten regulären Studienjahr der Kulturwissenschaft. Ich habe dann auch im Nebenfach Germanistik studiert. Das hat mich sogar mehr Zeit gekostet, weil man da so viel lesen musste. Aber natürlich war es trotzdem ein Studium im Korridor, in der Enge der DDR und auch in der Enge der marxistisch-leninistischen Ideologie. Wenn man Vorlesungen hört in einem Hörsaal und vorne steht der Spruch, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist, ich habe das als Drohung empfunden und nicht als Einladung zum Denken. Denn da wurde dekretiert, was Wahrheit ist und war nicht Gegenstand des offenen Fragens und der offenen Diskussion. Und deshalb erinnere ich mich gerne an Wolfgang Heise.
Ja, weil den hatten wir als gemeinsamen Lehrer. Ne?
Weil er den Versuch gemacht hat, durchaus im Unterschied zu anderen eher fragend Geschichte der Philosophie zu lesen.
Mhm.
Und da er genügend Ärger mit der SED hatte und ja von den Philosophen dann zu uns, zur Ästhetik gekommen ist, hat er ja dann auch viel, und das war seine unendliche Belesenheit und Klugheit, sehr viel gelesen zur Geschichte der Ästhetik. Und wir waren ja dann auch eine Zeit lang Kollegen in der Arbeitsgruppe Ästhetik, in der ich als wissenschaftlicher Assistent war. Und wir hatten ein persönlich auch ganz gutes Verhältnis, was ich nicht vergessen will.
Ja.
Also er gehört zu den freundlichen Gesichtern, an die ich mich erinnere, und auch zu den nicht so furchtbar vielen Intellektuellen in der DDR, die sowohl marxistisch-kommunistische Überzeugungen waren, aber eben auch kritische Geister waren und kluge Geister waren. Und die sich nicht unterwerfen wollten der jeweils angeordneten Parteiideologie.
Wir beide haben uns ja neulich auch getroffen, als Wolfgang Heise, Professor Wolfgang Heise, gedacht wurde. Eine volle Volksbühne, 1000 Leute, 100 Jahre wäre er geworden. Für mich als aus Erfurt kommende 18-Jährige war das damals eine große Herausforderung, überhaupt einen solchen Mann zu verstehen. Und ich habe es auch ein bisschen anders empfunden. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ein paar Jahre später dran war. Wir hatten eine sehr offene Diskussion in unserem Studienjahr. Ich war mit Wenzel im Studienjahr, der ja die Veranstaltung, auf der Sie ja auch geredet haben, in der Volksbühne hier in Berlin, mit organisiert hat. Literat, Liedermacher, Künstler durch und durch. Das war eine sehr offene Atmosphäre. Kann das sein, dass sich da einiges bewegt hat bis zur zweiten Hälfte der 70er?
Das kann schon sein. Ich erinnere mich halt auch an 1968, den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts unter sowjetischer Führung in Prag, die Niederschlagung des Prager Frühlings, mit dem wir doch so viele Hoffnungen verbunden hatten, und der Folge, dass wir in der Universität gezwungen wurden, wenn wir denn nicht das Institut und die Arbeitsgruppe gefährden wollen und vielleicht den eigenen Arbeitsplatz, eine Zustimmungserklärung zu dem Einmarsch.
Mhm.
Das waren die Pressionen, die wir erlebt haben. Und noch 1976 die Geschichte mit Biermann,
ja,
wo ich schon nicht mehr an der Universität war. Auch das war doch ein Vorgang, der mit Unterdrückung und Einschränkungen verbunden war. Also ich habe etwas dagegen, dass man die DDR verwechselt mit ihrer Zerfallsphase, wo die Allmacht, die ideologische, die politische, die rechtliche Allmacht der DDR nicht mehr ganz so stark war.
Zweite Hälfte der 80er.
In ihrer Endphase. Die DDR war schon eine ideologische Erziehungsdiktatur. Sie war kein Rechtsstaat. All das soll man nicht vergessen. Indem ich das sage, behaupte ich doch nicht, dass in dem SED-Staat alles falsch war mit den Leuten. Ich habe immer, so bin ich wie ein Wanderprediger in den Anfang der 90er Jahre herumgegangen und habe das den Westdeutschen erzählt. Ihr müsst unterscheiden zwischen dem Urteil über das System namens DDR. Das ist zusammengebrochen, das ist kaputt gegangen, zu Recht. und den Menschen, die da gelebt haben, den Biografien, die in diesem System gelebt worden sind, die sind nicht alle gescheitert. Mhm. Da muss man genauer hinschauen und differenziert urteilen.
Das war ja auch genau die Herangehensweise der Kulturwissenschaft. So habe ich es zumindest gelernt. Also auf die Individuen zu gucken, auf deren Leben zu gucken. Und ich habe neulich in einer Talkshow sie erlebt, da haben sie gesagt, es gab ein richtiges Leben im falschen System. Das ist, glaube ich, eine Formulierung, mit der wir gut leben können.
Ja. Das ist übrigens die Verwendung einer Formel von Adorno, der immer gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im falschen System. Und ich habe gesagt, das drehen wir um. Ich bestehe darauf, dass es in diesem gescheiterten System viel Anstand, viel Intelligenz, viel Witz gegeben hat und dass man das nicht verleugnen und verstecken sollte.
Wenn wir vielleicht den Bogen mal schlagen zu heute und der Situation in unserer Gesellschaft, dass Menschen aus dem Osten immer noch ganz oft, so erlebe ich es, ja, nicht mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet sind, sondern oft sich klein machen. Ich selber sage sehr stolz, ich bin jemand aus dem Osten, wenngleich, Herr Thierse, bis heute wird mir gesagt, wenn man mich gut findet, nein, also Sie kommen doch nicht aus dem Osten. Also stellen Sie sich mal vor, das wird als Kompliment immer noch gesagt. Ne? Ist das nicht verrückt?
Ja, aber es ist zugleich erklärlich. Das SED-Regime, das ja ein autoritärer Staat war, eine Erziehungsdiktatur oder wie die schöne Formel hieß, ein vormundschaftlicher Staat, das hat doch keine selbstbewussten Bürger erzeugt.
Ich bin doch einer.
Ja, es hat Anpassung erzwungen. Es hat Unterwerfung erzwungen. Und es ist eine Lebensleistung, wenn man daraus herauskommt, hervorkommt als einer, der mit Selbstbewusstsein auftreten kann.
Sie zum Beispiel.
Das war ja meine Rolle, das Erstaunen, ja. Als ich dann 89, 90 in die deutsche Öffentlichkeit, also in die Westdeutsche trat. Da kommt einer und ist der deutschen Sprache auf erstaunliche Weise mächtig und er kann reden. Ich habe dann mal ironisch gesagt, ja, wir haben heimlich geübt. Dieses heimliche Üben ist nicht ganz falsch. Ich bin ja katholischer Christ. Ich war in der katholischen Studentengemeinde aktiv. Dort haben wir frei miteinander diskutiert. Und da habe ich gelernt, wie das geht, eine Meinung zu vertreten, ohne Angst vor den anderen. Während man ja in der DDR immer auch die Ängste hatte, das Falsche sagen zu können. Ich habe erlebt, wie viel Studenten exmatrikuliert worden sind, zum Beispiel im Zusammenhang mit Biermann-Gedichten, die sie weiter verbreitet haben. Das soll man doch alles nicht vergessen. Und man muss auch dann noch wissen, dass die Ostdeutschen als Rucksack einen Minderwertigkeitskomplex mit sich tragen. Von dem obrigkeitlichen Staat erzeugt, aber auch immer durch diesen Blick nach Westen. Der Blick nach Westen führte doch immer dazu, die sind die Besseren, die Reicheren, die Schöneren, die Erfolgreicheren und wir die Schlechteren und Schwächeren. Und das schleppen ja ganz viele mit sich. Und diese Art von zu geringem Selbstbewusstsein wird ja bestätigt durch solche Autoren wie Dirk Oschmann, die dann wieder dasselbe sagen. Ja, die im Westen sind schuld, die da oben. Schuld sind ja immer die anderen. Wer so redet, denkt niemals an seine eigene Verantwortung. Das ärgert mich auch deswegen, weil ich mir schon wünsche, dass die Ostdeutschen auf die eigene Geschichte schicken, kritisch, selbstbewusst, kritisch, selbstkritisch auf die DDR-Geschichte, aber eben auch auf die 35 Jahre seither, die dramatischen Umwälzungen, die mit so vielen Schmerzen und Opfern verbunden waren und viele haben sie mehr oder minder erfolgreich bestanden. Mhm. Und das zu begreifen, da haben wir doch etwas geleistet. Und natürlich weiß ich auch, ich sage das ohne Vorwurf, dass 1990, das hat mich ja damals unerhört geärgert, eine Mehrheit der Ostdeutschen Helmut Kohl glauben wollte.
Den blühenden
Dass es schnell geht, dass es schnell geht. Ja. Mit der paternalistischen Geste hat er die Ostdeutschen gewissermaßen in die Hand genommen. Ich führe euch ein Wirtschaftswunderland. Und allzu viele wollten glauben. Und wir ostdeutschen Sozialdemokraten haben doch eine ganz andere Vorstellung gehabt. Den Prozess der Einheit langsamer, in Schritt für Schritt. Aber die Mehrheit der Ostdeutschen hat CDU gewählt. Sie wollen sich nicht daran erinnern, dass sie sozusagen in autoritärer Erwartung CDU gewählt haben. Und jetzt erleben wir seit 35 Jahren Wellen der Enttäuschung. Je größer der politische Glaube ist, umso größer sind die folgenden Enttäuschungen.
Mhm. Und wir haben heute eine gesellschaftliche Situation, wo einem doch zum Teil Angst und Bange werden kann, wenn man das so sieht. Ich meine, Herr Thierse, Sie waren auch mal SPD-Vorsitzender. Gucken wir uns mal die aktuellen Wahlergebnisse in Baden-Württemberg an. 5,5%.
Ja, wir sind in Zeiten eines dramatischen Wandels, wo die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Krisen, brutalster Veränderungsnotwendigkeiten, Globalisierung, Migration, innere Pluralisierung der Gesellschaft, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dann die Kriege, die Konflikte und so weiter, alles gleichzeitig. Dass das Menschen verunsichert, ängstigt, das ist doch gut nachvollziehbar.
Ja.
Und genau das, Zeiten von Verängstigung, von Umwälzung sind Zeiten der Populisten, derer, die die verständliche menschliche Sehnsucht nach einfachen, schnellen Antworten flott zu befriedigen versprechen. Mhm. Das können demokratische Parteien ernsthafterweise nicht. Deswegen ist die AfD erfolgreich, weil sie verspricht, muss alles gar nicht sein. Es geht auch anders, aber sie legen nie ein konkretes Konzept vor. Sie sagen, Europa muss nicht sein, wir können die Grenzen wieder dicht sein vor den Flüchtlingen etc. Ich verstehe, dass Menschen in der Dramatik der Veränderung, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht, ob sie sich wieder behaupten werden und in Ostdeutschland nach diesen 30 Jahren dramatischer Veränderung jetzt schon wieder die nächste Welle, dass da Menschen, wie der Soziologe Mao sagt, veränderungserschöpft reagieren. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist genau die Stimmungslage, in der die AfD erfolgreich ist. Und demokratische Parteien, zum Beispiel die SPD, aber auch die anderen demokratischen Parteien, in Ostdeutschland zumal viel schlechter dran sind.
Und trotzdem, was können
Sie
denn tun?
Ist ja nicht das Wundermittel hätte, würde ich mich sofort wieder zum Vorsitzenden wählen lassen. Nein, erstens, man muss vernünftig seine Arbeit machen. Also die ängstigenden Probleme zu lösen versuchen und den Leuten zugleich erklären, es gibt keine Wunder dabei, das geht nur Schritt für Schritt. Denn wir sind in einer Situation, wo die Lösung eines Problems zur Verschärfung eines anderen führt. Nur zwei kleine Beispiele. Wir brauchen viel mehr Wohnraum. Also müssen wir ökologische Standards absenken. Wir brauchen mehr wirtschaftliches Wachstum, Arbeitsplätze zu sichern. Also nehmen wir weniger Rücksicht auf sozialstaatliche Regelungen. Sie sehen, wie die Konfliktlage ist. Es gibt diese einfachen Lösungen nicht. Und da, wo sie versprochen werden von den Diktaturen und autoritären Herrschern dieser Welt, geht es immer schief. Aber das den Leuten zu erklären, erstens seine Arbeit zu machen, Schritt für Schritt Probleme lösen, zugleich den Leuten nicht Falsches versprechen, sondern erklären, wie die jeweiligen Schritte sind, um sie mitzunehmen. Das wird vielleicht nur ein Teil erreichen, nicht alle. Nicht alle, die vollkommen wütend und verärgert sind und keine Hoffnung mehr auf diese Demokratie setzen. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
Ja.
Wir dachten doch, das Einzige, was in der DDR ein bisschen funktioniert hat, könnte doch überleben, der Antifaschismus. Selbst das stimmt nicht. Selbst der Antifaschismus erweist sich im Rückblick als hohl, viel hohler, als wir damals gedacht haben.
Herr Thierse, Sie sind mit 82 trotzdem weiterhin super aktiv. Also, wir sitzen hier in Ihrem Büro, Stichwort Deutscher Bundestag. Wo nehmen Sie die Kraft her, trotz dieser von Ihnen ja sehr plastisch geschilderten, schwierigen Situation an allen Ecken und Enden? Wie machen Sie das? Wie kriegt der Wolfgang Thierse das hin?
Man kann sich selber nicht ganz gut beurteilen. Ich kann mir nicht so ganz doll über die Schulter schauen, aber zunächst mal ganz schlicht, ich war immer ein Mensch mit politischer Leidenschaft. Ich konnte sie in der DDR nicht leben, weil ich partout nicht in die SED eintreten wollte und mich nicht wirklich unterwerfen wollte über das Maß hinaus, das von allen abverlangt worden ist. Offensichtlich habe ich auch so etwas wie eine kommunikative Leidenschaft und Begabung.
Oh, das kann man
ich
wohl sagen.
Ich reite gerne, ich diskutiere gerne, immer noch. Und ich wundere mich darüber, dass ich das auch mit über 80 immer noch zustande kriege. Und dann habe ich so ein paar Grundüberzeugungen, weshalb ich meine, man darf die Hoffnung nicht fahren lassen. Ich habe mich ja mal ins Parlament wählen lassen, für die zu reden, die keine Stimme haben, die keine Sprache haben. Und das war dann die Rolle, die mir dann zufiel, das Mundwerk der Ossis zu sein, ein gesamtdeutscher Ossi, den man im Westen zuhörte. Ich habe das versucht, mit Anstand und Intelligenz zu absolvieren. Das ist eine Verpflichtung, die man auch irgendwie weiter in sich spürt.
Mhm. Und das machen Sie, solange es immer geht.
Ich bin da bescheiden, solange ich gefragt werde. Ich äußere mich nur noch, wenn ich eingeladen werde oder gefragt werde. Ich halte nichts davon, dass die Altvorderen immerfort klugscheißernd öffentlich sich einmischen. Diese Alterserscheinung, der will ich mich nicht unterwerfen, dass man die Jüngeren alle für schlechter und dümmer hält als man selbst.
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich meine jetzt im Sinne von auch immer wieder aktiv sein. Also ich bin sehr froh, wenn ich Menschen kommunikativer Natur und Fähigkeiten höre wie Sie, Herr Thierse. Ich habe übrigens noch zwei Gemeinsamkeiten herausgefunden. Sie sind nämlich in Thüringen aufgewachsen.
Ja.
Nicht geboren, aber aufgewachsen. Und wir sind beide Waage. Ich bin nämlich auch Thüringerin und wir sind beide Waage. Macht das was?
Das letzte hat mich nur die Hand gehalten. Ich habe das Sternbild, finde ich, absolut Quatsch.
Ist Quatsch?
Ja.
Okay.
Ganz Unsinn.
Also ich bin auch keine Jüngerin davon,
nein.
Irgendwie
so
ein Quatsch, ja. Und was ist Thüringen für Sie? Was heißt das?
Na ja, ich bin in Breslau geboren und durch die Vertreibung sind wir durch die Zufälle des Lebens in Thüringen gelandet und habe da bis 64 gelebt, bis ich nach Berlin kam. Und natürlich ist das Kindheitsprägung. einerseits im Schatten des Krieges und der Nazi-Verbrechen aufzuwachsen, in einer kleinen Stadt, aber mit dem Blick auf den Thüringer Wald. Also immer wenn ich Mittelgebirge sehe, habe ich so ein bisschen Heimatgefühl. Mhm. Das prägt schon. Aber ich hoffe auch, dass ich ein bisschen was von den Thüringern verstehe, da zumal in Südthüringen, wo man ja Fränkisch spricht und nicht Sächsisch.
Wobei wir Thüringer sprechen können,
Sächsisch. Das ist aber eine Art Sächsisch. Das ist eine Art
Sächsisch. Das stimmt, das klingt so ein bisschen.
Jeder, der kein genaues Ohr hat, hält das für Sächsisch. Ich weiß schon, dass ein Unterschied zwischen Erfurter
so ist
und Erfurt. Chemnitzer sprechen.
Ich komme ja aus Erfurt, da spricht man ja ungefähr so.
Also das schon. Aber ich bin jetzt so lange
in Berlin
seit 62 Jahren. Also nun bin ich wirklich Berliner. Man weiß ja, Berliner wird man schnell, ohne sich die Stadt wirklich anzueignen. Ohne zu begreifen, dass man Stadtbürger nur dann ist, wenn man Verantwortung für sie übernimmt. Und Berlin ist eben ein Ort des Kommen und Gehens. Und damit auch sozusagen eine Stadt kollektiver Verantwortungslosigkeit. Bloß nicht zuständig sein für das, was auf der Straße passiert. Schauen Sie die Stadt an, wie die Stadt Berlin auch vermüllt. Das kann man doch nicht dem Senat oder denen da oben. Das machen doch die Bürger.
Aber sowas wie ein hippes Berlin und die ganze Welt will nach
komm
Berlin
und, gehen,
und so.
Komm und gehen. Mhm. Das hat vergnügliche Vorderseiten und Rückseiten. Mhm. Berlin ist halt auch ein Bordell Europas geworden. Es gehört auch dazu. Das liberale Berlin, das so freundlich ist, hat eine Rückseite. Ich liebe Berlin. Ich bin gerne da, wo ich wohne. Und das Schöne ist, da, wo ich wohne, wohne ich schon so lange, dass ich noch im Kopf habe, wie das vor 50 Jahren aussah, vor 40 und vor 30.
Mitten im Prenzlauer Berg.
Ja, ja. Und wie sehr die Stadt eben ein Ort ist, der sich so radikal verändert wie wenig andere Städte in Deutschland.
Von hier wegzugehen haben Sie aber nicht erwogen.
Nein, wohin soll ich denn gehen? Hier bin ich jetzt zu Hause. Vielleicht ist Berlin ja nicht die schönste Stadt Deutschlands, aber sie ist schon eine der spannendsten Städte.
Absolut. Also ich bin mit 18 nach Berlin gekommen, nunmehr auch vor 50 Jahren. Und hätte mir nie vorstellen können, jemals wieder aus Berlin wegzugehen. Übrigens, Sie hatten vorhin gesagt, Berliner wird man schnell. Man darf aber nicht sagen, wenn man nicht hier geboren ist, dass man Berliner ist. Oder ist Ihnen das anders begegnet?
Nein,
mir begegnet das immer wieder.
Das kann man sagen. Schwabe zum Beispiel wird man vielleicht nach 3 Generationen. Berliner wird man nach 3 Jahren. Das ist ja sympathisch und eben auch unsympathisch zugleich, dieses schnoddrige Verhältnis zur eigenen Stadt. Bloß nicht zu ernst nehmen. Und das heißt natürlich auch nicht, verantwortlich zu sein für das, was passiert. Da sind immer die anderen verantwortlich.
Was Sie vorhin beklagt haben, diese kollektive Unverantwortlichkeit, so ungefähr haben Sie es, glaube ich, gesagt, die auch aufgrund der Größe natürlich irgendwie da ist, ne? 12 große Bezirke. Also ich wohne in Pankow, Sie ja auch. Also der Prenzlauer Berg gehört zu Pankow. Wir haben 420.000 Einwohner. Das wäre die 16., 17. größte Stadt Deutschlands, wenn es denn eine eigene Stadt wäre. Mhm. Also alleine diese Dimension, die muss man sich ja auch mal klar machen. Und ich muss Ihnen sagen, für mich besteht der Reiz immer wieder zu sagen, ich habe hier 12 Städte in einer. Das ist doch spannend, oder?
Ja, aber in Berlin war immer die Spannung zwischen der Stadt und dem Kiez. Man lebt ja einerseits in der Stadt Berlin, aber dann konkret lebt man in Kiezen. Das ist auch ganz gut so, dass man da eine Art von Vertrautheit hat. Aber das ist auch begrenzt, weil die Veränderung der letzten Jahre so dramatisch ist. Da, wo ich wohne, hat ein fast vollständiger Bevölkerungsaustausch gefunden. Und als meine Frau noch lebte, habe ich immer gesagt, wir beide verderben den Altersdurchschnitt. Wir müssen allmählich unter Arten- oder Denkmalschutz gestellt werden als die letzten Indigenen vom Prenzlauer Berg Süd. So radikal ist die Veränderung. Mhm. Ja, Berlin ist Veränderung, aber das hat eben auch eine Rückseite. Da gehört Anonymität, da gehört auch Entfremdung von den konkreten Verhältnissen. Das, was man Gentrifizierung nennt, ist eben auch ein durchaus schmerzlicher Prozess. Man kann das nicht verbieten wollen, da würde man lebendiges Leben verbieten, nicht? Aber es ist eine riesige Herausforderung für Stadtpolitik.
Absolut. Und man wird, das habe ich im eigenen Leib erlebt, auch in Pankow, in den vermeintlich besseren Gegenden, nachts überfallen von maskierten Männern. Und da hat die Polizei gesagt, das ist gar nichts Ungewöhnliches, Frau Schwarz. So ist es. Herr Thierse, Sie haben eben schon gerade gesagt, als meine Frau noch lebte, Sie haben schmerzlich ja gerade vor wenigen Monaten den Tod Ihrer Frau erleben müssen. Ein Thema dieses Podcasts oder das zweite große Thema neben dem Leben ist ja der Tod. Was heißt das für Sie, jetzt so konkret das erlebt zu haben?
Ja, nach 53 Jahren Ehe ist das ein wirklich tiefer Einschnitt. Man begreift dann auf geradezu brutale Weise, dass der eigene Lebenssinn ja ganz wesentlich durch den Lebensgefährten bestimmt ist. Und nun ist der plötzlich weg. Es ist wie eine Amputation an Sinn. Nun alleine zurechtzukommen, wo wir doch nicht nur miteinander oder nebeneinander gelebt haben, sondern voneinander und aufeinander zu. Das tut unendlich weh.
Hm.
Es gibt ja diesen schönen Spruch von Mascha Kaleko. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Mit dem Tod der anderen muss man leben. Das ist eine bittere Wahrheit. Damit muss man zu Rande kommen. Und ich vermute, das dauert, ehe man damit fertig wird. Wahrscheinlich kann man sich auf das eigene Sterben und den eigenen Tod vorbereiten. Aber auf den Tod eines geliebten Menschen kann man sich nicht vorbereiten. Der ist von unerhörter Brutalität. Und zu lernen, dass auch das ein Teil des Lebens ist, der Tod eines Lebensgefährten, einer geliebten Frau, ist ein Teil des Lebens. Man tröstet sich dann damit, dass es vielleicht besser ist, als wenn meine Frau überlebt hätte und jetzt das ertragen müsste, was ich ertrage.
Das weiß keiner.
Das weiß man nicht. Ja.
Sie sagen, auf den eigenen Tod kann man sich vorbereiten. Machen Sie das?
Ja, wie geht das? Ich glaube, dazu muss man eine bestimmte Lebenseinstellung entwickeln. Lernen, auf das eigene Leben zu blicken, auch zurückzublicken, als ein notwendiges und unausweichliches Fragment, das sich doch, wenn es gut gegangen ist, einigermaßen zu einem Ganzen fügt. Man muss lernen, sich selber und das eigene Leben nicht unter diese modische, zeitgenössische Leistungsideologie zu stellen. Man ist immer des eigenen Lebensglückes Schmied. Es gibt so eine, wie ich finde, falsche Selbstbestimmungsideologie, geboren zu werden, gesund oder krank zu sein, lieben zu können und geliebt zu werden und zu sterben. Das sind keine Akte der Selbstbestimmung. Das ist Geschenk. Wenn man Glück hat, ist es Geschenk. Es ist Schicksal, wie auch immer. Es gibt eine Selbstbestimmungsideologie, die ich ganz furchtbar finde, die Menschen auch überfordern muss. Es gibt das wunderbare Wort, man muss abdanken können. Abschied nehmen und im Abschied nehmen dankbar sein können auf das, was einem widerfahren ist. Nicht nur auf das, was man geleistet hat. Nur dann wird man fähig, auch gnädig mit der eigenen Biografie umzugehen. Mhm. Denn man weiß doch, wenn man einigermaßen intelligent ist, dass man auch kritisch auf das eigene Leben blicken muss. Es ist nicht alles gelungen. Es gibt Beschämungen in der eigenen Lebensgeschichte. Aber man kann es doch einbetten, dass insgesamt es vielleicht viel Geschenktes gegeben hat.
Ja.
Meine Frau war ein großes Geschenk für mich.
Ja.
Das ist nicht meine Leistung, dass ich eine wunderbare Frau hatte, sondern es ist ein Geschenk.
Ich bin bei Ihnen, Herr Thierse, zum Teil. Ich hatte Ihnen ja vorher diesen Selbstbestimmungsgedanken gesagt, dass ich deswegen so rangehe. Natürlich gibt es aus meiner Sicht viele Dinge, die passieren oder die, wie Sie sagen, geschenkt sind. Und doch ist es nicht so, dass bestimmte Dinge passieren, weil wir vorher etwas getan haben, was da und dahin geführt hat? Also ich habe mich jetzt zum Glück mit Ihnen verabreden können.
Ja,
das habe ich gemacht und
nein,
Sie haben ja gesagt.
Nein, ich sage doch nicht, dass nur alles zufällig ist, sondern wir leben ja auch. Und wir treffen Entscheidungen.
Mhm.
Aber wir haben das Ergebnis der Entscheidungen nie vollständig im Griff.
Das stimmt.
Wir haben noch nicht mal vollständig im Griff, was die Motivation ist, was uns selber bestimmt. Wir sind ja nicht nur Herr im eigenen Hause. Wir meinen das, wir versuchen es immer wieder. Aber ich finde, Autonomie, also im Sinne von Selbstverwirklichung, ist ja so irgendwie der höchste Wert unserer Gesellschaft. Und das passende Bild dafür heißt, man möchte Regisseur des eigenen Lebens sein.
Mhm.
So ein sehr plastisches Bild. Und es ist ein verräterisches zugleich. Die anderen sind dann offensichtlich die Assistenten, die Statisten meiner Lebensregie. Und genau das meine ich, ist eine verquere, wenn ich böse bin, verkommene Vorstellung von Freiheit und von Selbstbestimmung, die vergisst, dass Freiheit mit Verantwortung zu tun hat, dass Leben gelebt werden kann nur mit Blick auf andere und mit dem Tatsache, dass die anderen auf mich blicken, dass wir nicht alleine sind. Und genau wenn man diese Einstellung hat, kann man, glaube ich, auch, weil das der Ausgangspunkt war, sterben lernen. Weil man weiß, ich bin nicht nur der Herr meines eigenen Lebens gewesen. Ich habe mich bemüht. Dann kann man auch Plötzlich noch in dem, was man geleistet hat, bemerken, ich kann eigentlich nur mit Bescheidenheit, mit Demut darauf blicken, weil ich trotz allem nicht nur ich selbst war, der das Gelingen erzeugt hat, sondern ganz viele beteiligt war. Ich bin nicht nur ich selbst.
Mhm.
Ich bin viele andere. Ich bin meine Frau, meine Kinder, meine Freunde, meine Lehrer. Das alles bin ich. Und dann reden wir über Selbstbestimmung. Das Selbst ist immer auch erzeugt von anderen. Das ist nicht nur mein eigener Wille, meine Entscheidung, meine Genialität oder so. Nein, nein.
Da bin ich bei Ihnen.
Ich bin genügend Kantianer, um zu sagen, natürlich soll man sozusagen sich seines Verstandes und seiner Kräfte bedienen. Aber das erlerne ich doch erst von anderen. Das ist doch nicht aus dem Bauch.
Mhm.
Also das, was ich selbst bin, was mein Verstand ist, was meine Einsichten sind, was meine moralischen und weltanschaulichen Überzeugungen sind, das habe ich doch woher? Aber ich habe da schon mitgewirkt. Also ich rede ja nicht, dass man nur passives Objekt ist. Man ist Subjekt. Aber gelingendes Leben heißt immer nur Leben mit dem Blick auf andere.
Mhm.
Sonst ist es misslungenes Leben.
Okay, vielleicht ist die bessere Formulierung aktiv im Leben sein. Also aktiv die Dinge in die Hand nehmen. Natürlich zusammen mit anderen und geprägt von anderen. Anders geht's ja auch nicht.
Ja, da bin ich schon einverstanden.
Ja.
Wobei das natürlich sofort das Problem hat, weil der Gegenbegriff passiv ist. Kranke, Behinderte, die sind unausweichlich passiver und darin können sie aber auch aktiv sein. Jetzt wechseln wir mal das Feld und sagen, was passiert eigentlich, wenn ich Gedichte lese? Ich habe das immer beschrieben und wahrgenommen sozusagen, das ist eine Art von passiver Aufmerksamkeit, die Fähigkeit, etwas aufzunehmen, mich darauf einzulassen. Das ist sozusagen eine wache Passivität. Man versteht nichts von Lyrik, wenn man sich nicht einlässt auf passive Wahrnehmungsfähigkeit. Deswegen ist das Wort aktiv-passiv, da muss man sofort immer sagen, wie das zusammenhängt.
Der Philosoph, wenn ich das mal so sagen darf. Herr Thiersen, und dann komme ich Ihnen beim Stichwort selbstbestimmt auch noch mit dem selbstbestimmten Tod. Das geht natürlich schon nicht, weil Sie katholischer Christ sind.
Doch.
Geht doch?
Ja, natürlich geht das. Es ist so, dass die Grundüberzeugung ist, die ich als Christ habe. Geburt ist kein Akt der Selbstbestimmung. Das Leben ist mir geschenkt.
Mhm.
Ich habe mit ihm verantwortlich umzugehen. Aber habe ich damit die Freiheit, sozusagen auch vollständig zu entscheiden, geradezu willkürlich entscheiden, nach Gesichtspunkten, über die ich vielleicht nicht nachdenke, jetzt zu Ende? Als Christ verlangt man nicht, dass einer bis zum Ende leiden muss. Dass man Menschen begleitet im Sterben, dass man ihnen ermöglicht ein menschenwürdiges Sterben, aber auch sozusagen mit der Verantwortung dafür, dass ja auch mein Tod nicht nur meiner ist, sondern der Tod meiner Verwandten, meiner Freunde, der anderen. Noch im Tod habe ich nicht das Recht, wenn ich das starke Wort verwende, in Anführungsstrichen, sozusagen im Sinne eines Aktes reiner Selbstbestimmung, ohne Rücksicht auf die anderen zu entscheiden. Das ist wieder derselbe Gedanke. Nicht diese falsche Selbstbestimmungsideologie, sondern auch der Tod, den habe ich in Verantwortung nicht nur gegenüber meinem Körper oder meinem Geist, sondern auch mit dem Blick auf den anderen, den Tod mit dem Blick auf die anderen zu leben. Das ist meine Überzeugung.
Schwarz hören.